Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Carsten Gebauer, Prediger in Wuppertal-Vohwinkel. Da soll ich ganz herzlich grüßen. Da bin ich ein Viertel Prediger und drei Viertel Wachmann. Ja, ich habe jetzt also schon 67 Stunden Wachdienst hinter mir in dieser Woche und freue mich natürlich umso mehr, hier mal wieder in der Gemeinde zu sein. Ja, ich musste jetzt einen Kollegen einarbeiten, der hat mir gesagt, er ist ja Moslem. Und dann hat er mich ausgefragt, was ich sonst so mache. Und ich habe gesagt, ja, sonntags bin ich in der Kirche. Und dann sagt er, ja, du hast Theologie studiert. Jetzt erklär mir doch mal eine Sache. Warum war denn der Adam, der erste Mensch, 15 Meter groß? Also ich weiß nicht, wie hoch diese Decke da ist, aber ich habe gesagt, woher hast du das denn her? Ja, das steht doch in eurer Bibel da ganz da am Anfang, nicht? Adam. Naja, und so ging das den ganzen Tag weiter. Ich saß ja 12 Stunden mit ihm zusammen. Dann kam er wieder aus der Lameng. Also im Alten Testament, da steht doch, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja, was heißt das denn? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin, der ich bin. Also wenn ich dich frage, wie heißt du, dann sagst du doch auch nicht, ich bin, der ich bin. Ja, habe ich gesagt, da steht ja auch im Hebräischen, ich werde sein, der ich sein werde. Aber die Ich-Bin-Worte gibt es auch im Neuen Testament. Da sagt nämlich Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt ja sogar, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Das sagt alles Jesus. Ja, ja, Jesus. Ein Prophet. Mehr war das nicht. Und dann hat er mir Bilder gezeigt, und damit höre ich jetzt gleich auf mit der Erzählung, von seiner Familie. Er hat 5 Töchter im Alter zwischen 18 und 33 Jahre alt. Und er sagt, guck mal, die beiden Jüngsten da, die tragen Kopftuch und Burka. Ich weiß gar nicht, warum. So streng gläubig sind wir nicht. Da habe ich gesagt, geht ihr nicht in die Moschee? Nein, die hat sich das irgendwie angeeignet. Die fühlt sich da sicher, wenn sie öffentlich fährt mit Bus und Bahn. Da wird sie nicht so von den Männern angequatscht. Aber wir beten zu Hause nicht. Also, aber sie hat sich das so angewöhnt. Naja, so hatten wir uns miteinander unterhalten. So ist das, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Ja, heute möchte ich über das Alte Testament sprechen. An diesem Volkstrauertag, wo ja viel an den Tod und an das Verderben der Kriege gedacht wird, in der Hoffnung, dass man daraus Lehren zieht und nicht mehr Krieg führt. Das ist ja immer unser Gebet. Jesaja 25, das Lied, Danklied des erlösten Israeliten, der aus der babylonischen Gefangenschaft die Zielsetzung bekommt, er darf nach Hause, nach Israel zurück. Gott eröffnet ihm den Weg. Jesaja 25, 6 bis 9. Da heißt es dann vom großen Freudenmahl, Gott malt nämlich das Bild, wenn ich euch nach Hause hole, ihr Israeliten, dann gibt es das Beste zu essen für euch, was es nur gibt, und das Freudenmahl ist für euch schon vorbereitet. Also eigentlich könnte man auch sagen, ein Vorgeschmack des Himmels, denn Gott möchte uns ja nach unserem Sterben auch in seinen Himmel einladen. Und da heißt es, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Also mein muslimischer Freund hatte irgendwie auch eine Decke auf dem Kopf, weil, oder auf dem Augen, auf dem Herzen, weil er konnte das nicht verstehen. Ich habe ja viel mit ihm geredet über die Bibel, aber er sagt immer, das kann ich alles nicht verstehen. Vers 8. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es selber gesagt. Ja, es geht, liebe Gemeinde, um die Königsherrschaft Gottes. Gott sitzt auf dem Thron und er schaut auf die Erde herab und er freut sich an seiner Schöpfung, denn er sagt ja am Anfang der Welt, siehe, als ich den Menschen geschaffen habe, alles war sehr gut. Und das können wir auf uns persönlich beziehen. Da können wir unseren Namen auch einsetzen. Du bist sehr gut geschaffen. Du bist geliebt in Gott. Du bist das Wertvollste, was Gott vor sein Angesicht geschaffen hat. Und das heißt ja auch Imago Dei. Wir sind im Angesicht Gottes, im Ebenbild Gottes geschaffen. Hier wird ein Loblied gesungen, denn die Stadt Babel ist zerstört worden. Die Macht Gottes ist besungen, weil das Volk Israel sich befreit fühlt und weiß von dem feindlichen Volk Moab. Ähnlich könnte man das ja heute beziehen auf die Hamas-Terrorgesellschaft, dass Israel aufatmen kann. Wir sind befreit, die Geiseln durften frei sein, obwohl da noch gar kein Friede richtig ist. Moab war der Erzfeind Israels. Und Moab und Ammon waren die Söhne Lots. Und man weiß ja im Grunde genommen, die alten israelitischen Väter hatten sich auch nicht immer vertragen. Und dann sagte der eine, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Oder gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Damit sie Weideplätze genug hatten für ihr Vieh und sich nicht in die Quere kommen konnten. Die zweite Folie von der PowerPoint, der Text sagt, es gibt keinen Versuch der Selbsterrettung. Er ist zum Scheitern verurteilt. Vers 7 heißt es ja hier, Gott verschlingt etwas. In Vers 7, und er wird auf diesem Berge, Berg Zion, in Klammern Jerusalem, die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Der Schleier der Trauer. Vielleicht kennt man das manchmal auf dem Friedhof, wenn Menschen zum Grabe gehen und trauern, dann haben manche Frauen einen Hut auf mit einem Schleier davor oder sie haben ihr Haupt verhüllt, damit niemand so recht sieht, wie sie weinen. Und Gott, das ist das Bild hier, möchte diesen Trauerflor aufheben. Er möchte ihn wegnehmen und möchte sagen, sei doch getröstet. Dieses Moment am Grab ist nicht das Letzte, sondern es geht nach dem Tode weiter. Gottes Welt wartet auf die Verstorbenen und da wartet ein großes Festmahl, genauso wie es hier beschrieben wird, wo es die besten Speisen gibt, die es nur geben kann. Das Festmahl, ein Kontrast zu der früheren Zeit des Krieges, denn Israel war ja lange, lange unterdrückt worden im babylonischen Volk. Es waren Sklaven und wir hatten auch, jetzt komme ich wieder ab, aber ich muss das ganz kurz erzählen, mit den Ingenieuren in Remscheid gesprochen, weil mein lieber Freund, der hörte nicht auf mit den Pyramiden und sagte, ja, also dass die Pyramiden so gebaut worden sind mit den großen Quadersteinen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie sollen die überhaupt transportiert worden sein? Nein, sagte er, und das war so seine Theorie, das sind Außerirdische gewesen, an die glaubte er ja ganz besonders. Die haben Stein für Stein aufgesetzt, bis die Pyramide gebaut wurde. Und dann habe ich doch einen Ingenieur mal festgehalten, habe gesagt, Sie wissen doch, wie das war. Erzählen Sie mir mal, was ist denn Ihre Theorie? Die hatten doch die Hebelgesetze schon. Die Ägypter, die konnten doch im Grunde die Steine schon aufeinander bauen. Da sagt mir doch ein ausgebildeter Ingenieur, nein, das glaubt er auch nicht. Da hat mein Kollege wohl recht. Nein, die haben Quarzsand geschürft, meinte er, Quarzsand geschürft und vor Ort in Formen gegossen und erkalten lassen. Dann haben die nichts transportiert. Dann habe ich gesagt, das sagen Sie mir jetzt als ausgebildeter Ingenieur im 20. Jahrhundert. Ja, ja, das ist, aber ist ja alles Theorie, alles Hypothese. Ja, auf dem Berg Zion möchte Gott sein Freudenmahl feiern. Und das ist wie in Lukas 13, wir kommen von Ostern her. Jesus Christus ist nicht im Tode geblieben, sondern auferstanden. Und allen Völkern, heißt es hier, wird die Hülle vom Verstand weggenommen. Und sie werden Christus als den wiederkommenden Messias erkennen. Das ist ein ganz großartiges Bild. Das kann man menschlich nicht verstehen, das kann man auch menschlich nicht herbeiführen, denn es soll ja keine Zwangsbekehrungen geben, sondern die Völker in aller Welt werden Christus als den auferstandenen Sohn Gottes erkennen. Sie werden nicht bei dem bleiben, was mein muslimischer Kollege sagte, das ist ja ein Prophet von vielen. Nein, sie werden erkennen, das ist der Sohn Gottes, der Leben, Frieden und Licht bringt. In Vers 9 jubelt das Volk Israel. Sie jubeln über ihr Heil, das wäre die dritte Folie, denn der Tod ist verschlungen, die Hülle ist weggenommen, die geistliche Blindheit ist zum Sehen gekommen, wie im 2. Korinther 3, Vers 15. Die Decke liegt noch auf den Herzen der Hebräer, sagt Paulus hier. Und in Vers 16, wenn Israel sich aber zum Herrn bekehrt, dann wird die Decke von ihren Augen und ihren Herzen weggenommen. Wir hatten vor kurzem den Wanja Karchewski bei uns, der hatte eine Predigt gehalten. Der Wanja hatte im Bibelseminar Bonn studiert, 5 Jahre, war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern da und er hatte eine Kippa auf dem Kopf. Und wir waren überrascht und haben gedacht, er ist doch Christ. Wanja, du bist doch Christ. Ja, sagte er, ich bin aber auch Russe und wir kommen aus Russland. Wir sind Verfolgte von den Russen gewesen als Christen und deshalb sind wir nach Deutschland ausgewandert. Aber wir fühlen uns dem Volk Israel sehr zugetan, weil wir wissen ja, die Christen haben ihre Wurzel im israelitischen Volk und Jesus war doch auch ein Jude. Und er darf unser Bruder sein und deswegen trage ich die Kippa auf dem Kopf, obwohl ich ein Christ bin. Und dann habe ich gesagt, wenn ich manchmal in Essen aus dem Bahnhof komme, da standen manche Juden für Jesus da und haben Traktate verteilt. Hast du auch mit denen Kontakt? Nein, sagt er eigentlich nicht. Das sind ja Leute, die legen es darauf an, dass sie auch die Juden noch zu Christus bekehren möchten. Sie möchten sie hinweisen, sie möchten sie hintragen zu Christus. Das möchten wir jetzt so nicht. Er kam da aus dem Oberbergischen, aus der Gemeinde Reichshof, sondern er sagte, wir möchten nur bekennen. Wir bezeugen uns als Christen für Jesus, aber mit der Kippa wollen wir uns solidarisch mit Israel zeigen. Wir möchten aber nicht die Israeliten bekehren, das wollen wir nicht. Ja, da gibt es also Unterschiede auch zwischen den Christen. Und im Alten Testament, da heißt es, der Tod ist das Ende und man könnte sagen, das Leben geht da in den Tod, wo das Lob Gottes verstummt. Wir haben uns auch über verschiedene Dinge des Leides unterhalten, mein Kollege und ich letzte Woche. Und natürlich kam da immer die Frage, warum lässt denn Gott dieses ganze Leiden zu? Warum gibt es so viele Kriege in der Welt? Und er erzählte mir von seiner Heimat. Er ist aus Albanien geflohen, aus dem Kosovo, weil da Krieg war und hat sich jetzt hier in Deutschland angesiedelt, hat hier lange gelebt. Seine Töchter sind ja hier aufgewachsen. Und er sagte, da hat er Elend gesehen und Tod und Verfolgung. Wenn es doch den Allah gibt, bei dem er ja ganz viele Fragen hat, warum gibt es dann den Krieg? Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, die sagt immer, wir leben nicht mehr im Paradies. Als Gott die Welt geschaffen hat, da sagte er, siehe, es war alles sehr gut. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat die Pflanzen geschaffen, er hat die Tiere geschaffen und er hat ja den ganzen Kosmos geschaffen. Ich glaube nicht, habe ich ihm gesagt, dass Gott Außerirdische geschaffen hat, das glaube ich nicht. Aber er hat gesagt, alles war sehr gut. Nur der Mensch, denken wir an Kain und Abel, sagte ihm auch was. Die haben sich schon früh miteinander gestritten und da hat der eine den anderen getötet. Vielleicht aus Neid, vielleicht aus Wut, weil manche Menschen verlieren in manchen Situationen die Nerven und dann kommt es zum Mord und Totschlag. Und der Tod, der ist da, wo das Lob Gottes verstummt. Aber hier, für die Israeliten, hat der Tod die Lebensbedrohung verloren, denn Gott zeichnet ihnen ja ein Bild vom Festmahl und er spricht, jetzt dürft ihr jubeln und singen. Und sie sagen auch, da ist unser Gott. In Vers 9 geht das ja weiter. Zu dieser Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, der uns befreit aus aller Knechtschaft, aus allen Sorgen, aus aller Depression. Das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben in unserer Gefangenschaft, dass er uns helfe. Ich hatte mal mit einem Alkoholiker beim Alten Markt geredet und habe gesagt, verschwenden Sie doch Ihr Leben hier nicht. Und dann sagte er, ja, Sie brauchen mir gar nichts erzählen, ja. Ja, ich habe gesagt, aber es gibt doch das Blaue Kreuz hier in Wuppertal. Da können Sie zur Beratung hin, da haben Sie vielleicht Hilfe, da kommen Sie weg von Ihrer Flasche. Ach, ich war schon zigmal in der Klinik, weiße Leinentücher sind für mich nichts, ich bin ein hoffnungsloser Fall, mir kann sowieso nicht geholfen werden. Ja, wenn sich das Volk Israel so eingeredet hätte, Gott hat uns verlassen, Gott hilft uns doch sowieso nicht, dann wären sie vielleicht auch verlassen, wie wir am Anfang gehört haben, nicht? Verlass dich auf den Menschen, da bist du verlassen, aber wir dürfen uns auf Gott verlassen. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über unser Heil, denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge Zion, der Berg Jerusalem, den ja unser berühmter amerikanischer Präsident nun jetzt als Hauptstadt Israels ausgerufen hat. Wahrscheinlich, weil er doch irgendwie die Bibel kennt und glaubt, das müsste doch so sein. Und gleichzeitig, Moab ist zerschlagen. Sie sind zertreten und ihr Hochmut hat ihnen nichts geholfen, denn sie haben sich über Gott Jahwe erhoben. Und deine hohen, steilen Mauern hat er gebeugt, Moab, erniedrigt, und du bist in den Staub geworfen. So jubeln die Israeliten wegen ihrer Freiheit und das Heil ist ganz nahe herbeigerückt. Es ist so wie bei einem trüben Tag wie heute, wenn danach den trüben Tagen sich der Himmel aufreißt und die Sonne scheint und es wird endlich wieder hell. Dann strahlt die Sonne in unser Herz hinein und dann sagen wir, das ist nicht nur schönes Wetter, sondern da schickt Gott einen Gruß von seiner Sonne auf diese Erde und wir dürfen uns von Herzen wieder freuen. Die Folie Nummer 4 wäre das Erste, also worum geht es heute hier? Als Erstes dürfen wir es so verstehen, es geht nicht um uns, sondern es geht um das Werk Gottes. Gott möchte uns befreien, Gott möchte uns in die Freiheit führen, in die Weite, in die Erlösung. Da geht es nicht darum, dass wir uns selbst befreien und uns selbst erlösen oder nur auf uns schauen. Gott, er wird den Völkern die Hülle wegnehmen, er wird alle Tränen trocknen, er wird den Tod verschlingen, so wie wir auch an den Gräbern sagen dürfen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Werk? Gott aber sei Dank, der dem Tod die Macht genommen hat. Oder Römer 15, Vers 13, wir reden von einem Gott der Hoffnung. Und diese Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft. 1. Petrus 1, Vers 3, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Sohn Gottes. Also so habe ich auch immer ein bisschen meinem Kollegen erzählt. Letzte Woche hatte ich ja jeden Tag 5 Tage, 12 Stunden Zeit. Und am Ende des Gesprächs sagte er, Mensch Carsten, du hast doch Theologie studiert. Warum bist du nicht wenigstens Gärtner geworden bei irgendeiner Kirche? Ja, ich sage, Gärtner, natürlich. Ja, ich habe auch Zivildienst gemacht. Da war ich übrigens auch 1,5 Jahre Gärtner, in der Tat. Habe ich Hecken geschnitten, Rasen gemäht, habe ich alles gemacht. Aber was geht es in dir vor, wenn du von Christus hörst? Ach, meinte. Also da merkte ich, da ist noch eine Hülle, da ist eine Decke auf seinem Herzen, auf seinen Augen, die ging nicht weg. Also da konnte man reden, so viel man wollte. Und ich habe innerlich auch gedacht, da kannst du für den Menschen nur beten. Was kannst du eine Woche lang rumquatschen und da erreicht es das Herz nicht, wenn er eben vielleicht in so vielen schlimmen Dingen aufgewachsen ist, die er nicht verkraftet hat als Kind. Gott möchte auf dem Berg Zion sein Volk retten. Jesaja 24, Vers 23, da heißt es ja hier, und der Mond wird schamrot werden und die Sonne erbleichen, wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berge Zion und zu Jerusalem vor den Ältesten der Herrlichkeit. Also die leitenden Leute Israels erkennen Gott in seiner Herrlichkeit. Jesus ist der Sohn Gottes. Das Dritte, das wäre die Seite Nummer 6, als Dritte merken wir, Gott möchte dem Volk, Gott möchte uns einen neuen, lebendigen Blick zeigen. Er möchte uns auch die Hülle von unserer Trauer wegnehmen. Er möchte uns die Depression wegnehmen und vielleicht auch den Sarkasmus. Ich habe ja manchmal so Phasen, da verteile ich schon mal Zettel. Ich bin da so aufgewachsen. Unsere Lehrerin Dorothea Nowak aus dem Theologischen Seminar Hamburg-Horn, die hat uns gesagt, jeder Baptist, jeder Christ, ein Missionar, ihr müsst immer ein Traktat in der Tasche haben. Und da, wo es passt, da gebt es weiter. Also ich gebe zu, manchmal hat mich das auch ein bisschen zwanghaft berührt. Aber ich stand dann mal vor einer Tür und habe dann so einen Zettel gegeben, da stand dann drauf, es geht nach dem Leben weiter. Und dann sagte der Mann, der da rauskam, was ist denn das für ein Zettel, was wollen Sie mir da geben? Und ich habe gesagt, ja, da geht es um das Leben nach dem Tod. Wir sind bei Gott daheim. Ach, lassen Sie mich doch mit dem Kram in Frieden. Und dann hatte ich so spontan reagiert und sagte, ja, aber wer soll Sie denn beerdigen, wenn Sie mal sterben? Ach, irgendeiner wird mich schon ins Grab bringen. Das war für ihn erledigt, das Thema. Und für viele ist es wahrscheinlich auch viel zu anstrengend, darüber nachzudenken, was Gott für ihn bedeutet. Die Israeliten haben hier in Vers 9 gesagt, wahrlich, das ist unser Gott, der uns befreit hat. Er ist mein Heil. Und die Folie Nummer 7, das Vierte, Gott will Gemeinschaft. Er will die Menschen, die ihn erkannten, in die Gemeinschaft mit hineinnehmen und sich mit ihnen unterhalten. Gott möchte zu uns reden, in der Stille, durch sein Wort. Und ich habe meinem Kollegen gesagt, weißt du, Adam, mit deinen 15 Meter Größe, da ich weiß nicht, wo es her hast, aber im Hebräischen heißt es ja Adama. Adama, die Menschheit. Und Gott ruft, wo er so durch den Garten des Paradieses in der Abendkühle gewandert ist und sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und haben sich vor Gott geschämt. Da ruft Gott im Paradies, Adam, wo bist du? Und man kann das so übersetzen, Adama, Menschheit, wo bist du? Und ich habe ihm gesagt, ich weiß ja jetzt auch, wie du heißt. Du heißt Mosel. Und er würde sagen, Mosel, wo bist du? Und da kommt die Antwort, ja, bei der Arbeit. Ja, nur Arbeit war sein Leben, hat Anton Schulte mal in einem Vortrag gesagt. Das hat man mal früher auf einen Grabstein geschrieben. Das kann man aber über jeden Ackergaul sagen. Nur Arbeit war sein Leben. Und Mosel hat ja dann viel Videos gesehen an dem Tag über die Außerirdischen. Das ist ja nur sein Thema gewesen und schlief darüber ein. Ja, ich habe gedacht, lass ihn doch mal schlafen. Er hat ja viel Nachtschichten hinter sich. Dann habe ich ihn mal eine Stunde ruhen lassen. Und dann war er wieder wach geworden, meinte, oh, da war ich aber weg. Ja, habe ich gesagt, da hast du gar nicht gemerkt. Ne? Du bist weg gewesen. Aber meinetwegen kannst du jetzt nach Hause gehen. 3 Stunden vor Feierabend ging er auch nach Hause. Und just demente, in diesem Augenblick haben wir die Zeitung gelesen und hat ein kleines Kind die Frage gestellt. Es gibt ja immer so Rubriken in der Zeitung. Stellt mal Fragen, die ihr gerne den Redakteuren stellen würdet. Warum merken wir nicht, wenn wir einschlafen? Das war die Frage eines Kindes. Ja, warum merken wir nicht, wenn wir einschlafen? Und im schönsten Falle ist es ja dann auch so, wir merken es noch nicht mal, wenn wir sterben. Hella Heitzmann hat ja eine Biografie über sich schreiben lassen. Die Töchter von Hella Heitzmann, kann man alles im YouTube hören, besingen die Lieder der Mutter und begleiten auch die Mutter ins Sterben und haben dann für sich gesagt, ja, irgendwann ist sie dann dahin gedämmert. Irgendwann war sie eingeschlafen. Und dann haben wir gemerkt, da liegt auch wirklich nur noch die Hülle der Mutter. Die Hülle, die nichts mehr mit dem zu tun hatte, wer sie wirklich mal war. Der Geist hat sie verlassen, der Lebensgeist, der Geist Gottes. Und der hat jetzt sein Leben beim Festbankett Gottes, da wo es die schönsten Speisen gibt, die es nur je geben kann. Und dann merken sie, ja, jetzt haben wir auch mit diesem Leib gar nichts mehr zu tun. Und eine der Töchter, das hört man dann auch in diesem YouTube-Video, sagt, da war ein Engel in der Ecke des Zimmers. Da war ein Engel, eine Wärme, ein Leuchten und wir hatten das Gefühl, der ist jetzt da, um unsere Mutter abzuholen. Und so war das Ganze in einem ganz friedevollen Miteinander geschehen. Gott möchte Gemeinschaft mit uns und er möchte uns in die Gemeinschaft mit hineinnehmen. Und wenn wir auf der Suche sind und uns fragen, wo gehören wir hin, wo komme ich her, wo gehe ich hin, dann ruft Gott unseren Namen. Wo bist du, Adam? Wo bist du? Ich bin für dich da und ich bereite dir ein Hochzeitsfest, wie Lukas 14, 15 bis 24. Lukas 14, Gott hat ein Hochzeitsfest vorbereitet und er sagt dann dieses berühmte Wort, geht an die Hecken und Zäune und ladet ein, wen ihr finden könnt. Was habe ich mich in Hessen da angestrengt? Mir wurde gesagt, wir hatten noch nie so einen Prediger wie dich, der hat sich die Hacken für uns abgerannt. Ja, ich habe gesagt, natürlich, ich habe für Pro Christ eingeladen, bin von Haus zu Haus gerannt und musste mir das ganze Gerede der Leute anhören, dass sie das nicht haben wollen. Aber Gott hat ein Fest vorbereitet und im Hessischen hatte ich Richard Reuning kennengelernt. Richard Reuning ist jetzt schon beim Herrn und da darf er im Frieden sein. Und er war ganz eifrig, weil er Hilfsorganisationen nach Rumänien gestartet hatte. Immer wieder hat er große Pakete in Hilfsgütern hingefahren und hat dann vorher mit den Politikern der Ortschaften diskutiert und hat gesagt, denken Sie dran, spenden Sie, wir brauchen Krankenhausbetten, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Lebensmittel, alles für Rumänien. Wir fahren wieder mit einem Hilfsgütertransport. Und Richard Reuning, der konnte einem schon ganz schön auf die Nerven gehen, weil er immer wieder davon anfing. Und manche Politiker kamen ja tatsächlich auch in die Gemeinde, haben sich bei ihm bedankt, haben ihn begrüßt, haben ihn verabschiedet. Und haben dann auch gesagt, Richard Reuning konnte uns ganz schön auf die Füße treten. Der ist hier auf unser Rathaus gekommen und hat uns da vollgequatscht mit seinen Hilfsgütertransporten nach Rumänien. Aber wir konnten ja nicht anders. Wir haben gesammelt, wir haben gespendet. Er ist gefahren. Und das war immer so sein Leitspruch. Gott hat ein Hochzeitsfest für uns vorbereitet. Geht an die Hecken und Zäune und ladet ein, wen ihr trefft. Und viele sagen, ich kann ja nicht. Ich habe geheiratet, ich muss meine Braut beschauen, ich habe einen Ochsen gekauft, mit dem muss ich erstmal arbeiten. Ja, ich habe ja gar keine Zeit. Und so ging es dann auch in Hilden. Ich hatte kurz vorher in Hilden gepredigt und da hatte ein Gemeindeleiter den Gottesdienst eingeleitet und hatte was erzählt, was er vorher schon mal erzählt hat. Er sagte, die Freundin meiner Frau, die Arbeitskollegin, die wird von meiner Frau schon jahrelang eingeladen und immer sagt die, ich habe keine Zeit. Immer ist irgendwas. Familienfest, Urlaub, ich kann nicht. Letzten Endes habe ich gesagt, weißt du, die will vielleicht gar nicht. Warum muss man sie bedrängen? Und dann stand er vorne vor der Gemeinde und hat geweint und hat sein Lebensbild als Christ offenbart, was ich nicht so ganz teile. Er sagte, ja, aber dann gibt es doch für die Arbeitskollegin nur noch einen Weg, nämlich den Weg in die Hölle. Dann wird sie verloren sein für ewig. Sie hat das Wort Gottes nie gehört. Und er bezog das immer auf seine Hausgemeinde in Hilden. Und ich habe gesagt, Gott ist doch viel größer als eine Ortsgemeinde. Vielleicht hat diese Frau durch ganz andere Dinge schon Jesus erlebt. Vielleicht hat sie auch einen Engel erlebt, der ein Mensch war und vom Frieden Gottes berichtet hat. Vielleicht ist es dann auch so, dass wenn Gott uns einlädt zu seinem Hochzeitsfest, wirklich unsägliche Freude über uns kommt. Denn er sagte auch hier schon im Alten Testament, er wird alle unsere Tränen abwischen. Vielleicht ist unsere Hoffnung auch schon oft brüchig geworden. So brüchig, weil wir über Krieg und Krankheit nicht zur Ruhe kommen. Ich hatte auch einen anderen Kollegen, ein stämmiger Mann, 2 Meter groß, mit dem musste ich auch immer wieder Wache schieben. Und dann habe ich immer mal wieder was erzählt von der Kirche und von der Bibel. Und dann irgendwann brach es aus ihm raus und sagte, hör mir mal auf, Kollege, von Gott zu reden. Du kannst mit mir über alles reden. Und dann hat er mir ganz schlimme Sachen erzählt. Das können wir alles miteinander diskutieren. Aber das nicht. Bibel, Gott, Kirche. Nein, da war für ihn der Schlussstrich gezogen und am Ende des Tages merkte ich, warum. Er sagte dann nämlich was von seinem Enkelsohn und er sagte, weißt du was, und das war ein stämmiger Kerl, der kam dann ins Wanken. Unser Enkelsohn hat keine Ohren gehabt, als der zur Welt kam. Da war nichts, keine Ohrmuschel, kein gar nichts. Und die Ärzte haben 7 Operationen gehabt, bis der überhaupt mal hören konnte. Und dann hat er so eine Klunker gekriegt als Hörgeräte, mit denen er gerade mal so ein bisschen auf die Förderschule gehen konnte und hat heute ein bisschen kleinere Hörgeräte. Da hör mir mal auf, von deinem Gott zu reden. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das tut mir auch sehr leid. Das ist schlimm, wenn Menschen krank zur Welt kommen oder wenn Menschen durch Unfälle Behinderungen erleiden. Ja, wie kann dein Gott das denn zulassen? Ja, das kann ich dir nicht erklären. Also das will ich auch gar nicht versuchen. Ich finde es schlimm genug, dass sowas passiert. Aber Gott ist trotzdem der, der in allem, was wir erleben, sagt, ich bin nicht weg, ich bin hier, ich bin da. Oder wie mein Kollege erkannt hat, der Muslimische, ich bin der, der ich bin. Und ich habe ihm auch gesagt, das kannst du auch örtlich erweitern. Ich bin da und ich bin dort. Ich bin im Grunde überall. Ich bin nicht nur auf der Erdkugel präsent, sondern ich bin im ganzen Weltall präsent. Ich bin überall. Die Seite 8 von der PowerPoint, Punkt 5. In dieser Gemeinschaft mit Gott, in Jesus, gilt, Gott braucht die Tränen nicht mehr, denn Gott möchte uns die Tränen abwischen. Ich kenne das auch noch als Kind, wenn ich da mal auf die Knie gefallen bin, dann hat meine Mutter immer gesagt, jetzt hörst du mal auf zu weinen, jetzt wird nicht geweint. Aber wenn die Knie so aufgeschlagen sind und das so brennt und wehtut, dann muss man einfach heulen, das ist so. Oder auch beim Tod meines Vaters, das war ja eine stoische Stille in der Trauerhalle. Alle haben sich zusammengerissen. Ich musste mal so richtig losheulen. Da wurde ja mein Vater zu Grabe getragen. Da brauchte ich keine salbungsvollen Reden. Da habe ich nur gemerkt, da tut was weh im Herzen. Und bei Gott heißt es, Tränen sind nicht mehr nötig. Aber er trocknet uns die Tränen. Wie eine gute Mutter, die Tränen trocknet, und nicht nur sagt, jetzt wird aber nicht geweint. Viele meiner Wachkollegen sind nie von ihrer Mutter in den Arm genommen worden, sagen die mir auch, weißt du was, Mutterliebe kenne ich nicht. Wir mussten immer nur funktionieren. Wir mussten früh raus aus dem Haus. Mit 17, mit 16 haben wir angefangen zu arbeiten. Da hat uns keiner gefragt, wie geht's dir denn? Gefühlsduselei gab's bei uns nicht. Und das fand ich ja so interessant, als ich vor kurzem Theo Lehmann in YouTube mir angehört habe. Theo Lehmann, der große Evangelist aus der DDR, der jetzt irgendwo im Altenheim wohnt, über 90 ist er schon, der hat das auch erzählt von seiner Familie. Die Mutter hat uns nicht in den Arm genommen. Sowas wie Herzlichkeit und Wärme kannten wir nicht. Aber es war ein Leben miteinander. Gemeinschaft war da. Wir haben gemeinsam gegessen. Wir haben uns gemeinsam gefreut. Wir haben uns geärgert. Aber diese Emotion, die gab es nicht. Vom Vater nicht, von der Mutter nicht. Und da erinnerte ich mich an meine eigene Großmutter, die ja auch schon beim Herrn ist. Die hat gesagt, ich habe meinen Vater noch siezen müssen. Da war keine Beziehung, keine Emotion, nichts war da. Aber zur neuen Welt Gottes gehören die Tränen nicht mehr. Ja, Kindertränen werden geweint. Tränen werden am Grab geweint. Wie viel Tränen werden geweint, auch in einer Gemeinde, wenn Ehen zerbrechen, wenn unheilbare Krankheiten ausbrechen, wenn Kriege immer wieder aufbrechen und Menschen auf der Flucht sind. Da werden Tränen geweint. Aber das Ziel Gottes in seiner neuen Welt ist, eine Welt zu schaffen, wo die Tränen ihren Dienst ausgedient haben. Da ist nur noch Freude, da ist Glück, da ist Lob. Da sagen die Israeliten, das ist unser Gott, den wir jetzt anschauen dürfen in aller Herrlichkeit, auf den wir jetzt schon auf dieser Erde gehofft haben. Nun begegnet er uns, da ist ungetrübtes Glück. Und nur Gott kann uns diese Trübsinnigkeit in unserem Leben nehmen und er kann und will diese neue Welt für uns schaffen. Denn von ihm heißt es doch auch im Neuen Testament, 1. Korinther 15, er wird uns die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Was für ein Gott, der sich herunterbeugt zu uns Menschen und sagt, du bist jetzt getröstet. Und das ist ein Trost, der vom Himmel kommt. Ja, die Seite 9, gibt es noch eine Steigerung, 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind ist ja der Tod und viele Menschen fürchten den Tod. Meine Frau ist ja Demenzbetreuerin und sie sagt, Mensch, wenn die Leute so 90, 91, 92 sind und der Arzt und die Pflege sagen, jetzt müssen sie langsam tatsächlich dran denken, ins Heim zu gehen. Sie können nicht mehr alleine einkaufen, sie können schon gar nicht mehr putzen und merken sie, sie können langsam auch nicht mehr selber essen. Dann ist jetzt der Tag gekommen, bereiten Sie sich vor, doch ins Heim überzusiedeln. Und viele wollen das nicht, viele stemmen sich dagegen. Und wir kriegen einen Anruf an einem Sonntagnachmittag. Ich denke, jetzt haben wir doch mal Ruhe. Nö, da ist wieder einer der Kunden dran, ein ehemaliger Zahnarzt, Herr Dr. Tralala und sowieso. Und er sagt meiner Frau, jetzt müssen Sie ganz dringend kommen, ich brauche dringend Hilfe. Und dann war sie weg. Ja, ich muss jetzt ganz dringend weg. Dann habe ich einen Sonntagnachmittag mal wieder allein verbracht, kommt sie abends nach Hause. Da habe ich gesagt, ja, und hat der Doktor jetzt Hilfe bekommen? Ja, sein Sohn ist zu Besuch gekommen und ich sollte den Waffeln backen. Ah ja, der Sohn kann es nicht selber, nein. Und der Herr Doktor, ja, na gut, der kann es ja auch nicht. Und dafür ruft er an, dass du jetzt, war das jetzt dienstlich oder war das privat? Ja, beides. Sie ist ja sehr geduldig und ich habe mich nur über diesen Doktor geärgert. Aber klar, jemand, der immer gewohnt ist, Befehle zu erteilen, jemand, der gewohnt ist, zu bestimmen, der kann das bis ins hohe Alter nicht lassen. Der kann das gar nicht verstehen. Was, ich soll ins Heim? Das gibt's doch gar nicht. Mit weniger gibt sich Gott nicht zufrieden. Er möchte uns dahin führen, dass wir ihn loben, ihn preisen. Wir Menschen werden das nicht schaffen, den Tod aus der Welt zu schaffen. Viele Menschen denken ja darüber nach, wie sie sich einfrieren lassen können, wie sie ewig leben können. Das muss ja faszinierend sein. Science Fiction, ich lasse mich mal 20, 30 Jahre einfrieren, dann taue ich mich wieder auf und dann gucken wir mal, wie das Leben weitergeht. Manche Menschen denken nur darüber nach. Wir können den Tod nicht auslöschen, aber Jesus Christus hat ihn überwunden dadurch, dass er der Erstgeborene von den Toten ist. Abgesehen hat er den Jüngling zu Nein auferweckt. Das Kind Tabitha hat er auferweckt. Da gab es auch bei Elia Kinder, die vom Tode zum Leben auferweckt wurden. Das waren alles Vorausschatten dessen, was Gott in Christus gewirkt hat. Er hat Christus vom Tode auferweckt ins Leben. Und wir Menschen dürfen heute sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Barmherzigkeit, 1. Petrus 1, Vers 3, wiedergeboren hat, die 10. Seite vom PowerPoint, zu einer lebendigen Hoffnung. Euch, die ihr aus der Macht Gottes durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit bereitet, dass sie offenbar wird zur letzten Zeit. Wer ist selig? Selig, sagt die Hoffnung für alle, sind glücklich, diejenigen, die Jesus kennen. Selig und glücklich sind diejenigen, die wissen, da gibt es ein Meer, ein großes Zuhause bei Gott. Und das Siegel der Gewissheit ist, so sagt es ja die Bibel im Römer 6, Vers 4 weiter, dass wir durch die Taufe und den Glauben mit Jesus verbunden sind. Und zwar in unserem Leben wie in unserem Sterben. Wir werden mit ihm auferstehen. Eine Jugendliche fragte mich in Hessen ständig, das musst du mir nochmal genau erklären, Carsten. Ist Jesus jetzt auferweckt worden von Gott oder ist er selber auferstanden? Hatte der so viel Macht und Kraft? Das ist für meinen Glauben wichtig. Und ich habe gesagt, das ist doch völlig unwichtig, ob er nun auferweckt wurde oder auferstanden ist. Wichtig ist, dass er lebt. Jesus Christus lebt und er ist zum Himmel aufgefahren. Dort sitzt er zu Rechten des Vaters. Von dort her, so heißt es das im evangelischen Glaubensbekenntnis, wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Wir sind also mit ihm verwoben. Wir sind mit ihm gestorben in das Bad der Wiedergeburt, in die Taufe, in das Taufwasser und sind mit ihm aufgehoben worden, auferweckt worden zu neuem Leben. Wenn wir so sind, dann leben wir neu. Ein bewusstes Erleben durch Taufe, das ja viele evangelische Christen nicht nachvollziehen können. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Jubiläum eines Predikanten in Solingen-Gräfrath und der fing immer an in seiner Predigt zu sagen, wir sind ja alle selig geworden durch unsere Taufe, schon als Kinder. Wir sind ja als Babys schon getauft und somit sind wir in das Heil Gottes hineingetauft worden und sind Mitglied der Kirche geworden. Das war also sein Wahlspruch, den hat er immer wiederholt. Und hinterher, wir kannten uns ja gut, haben wir am Kaffeetisch gesagt, ja, und die Freikirchler denken ja anders. Ja, ich weiß ja, sagt er. Aber ihr tauft ja wieder. Es gibt keine zwei Taufen. Dann habe ich gesagt, nein, wir taufen nicht wieder, sondern wir taufen auf den Wunsch und das Bekenntnis des Taufbewerbers, dass er Christus nachfolgen möchte in seinem Herzen. Der Heilige Geist hat ihn angerührt und er gibt Antwort, ja, Christus, du bist mein Herr, im Leben wie im Tod geworden und dir möchte ich folgen. Und als Symbol meines Sterbens, als alter Mensch und Auferstehens des neuen Menschen, lasse ich mich jetzt in Wassergrab der Wiedergeburt taufen, so wie übrigens ja auch Jesus im Fluss Jordan getauft wurde durch Johannes, den Täufer. Und er sagte immer, ich weiß. Und er ist ja verwoben in seiner evangelischen Tradition. Und ich würde nie ihm sagen, wenn du jetzt die Glaubenstaufe nicht hast, lieber Kollege, bist du nicht gerettet? Das würde ich nie sagen. Sondern ich würde sagen, wenn jemand in seinem Herzen glaubt und bekennt, dass Christus der Sohn Gottes ist, so ist er gerettet, so sagt es der Römerbrief. Und so musste ich das auch einem älteren Herrn sagen, der 90 war. Und er sagte, ich bin nicht gerettet. In Süddeutschland, in Baden-Württemberg, in der Gemeinde hatten wir einen Herrn, der war verheiratet mit einer Christin und sie war immer in der Gemeinde und er kam ganz selten. Und irgendwann sagte sie, Sie müssen mal kommen, Herr Prediger, mein Mann hat so Not. Und er war 90 und er sagte, ich muss getauft werden, ich habe das Heil Gottes nicht. Und er dachte, nur durch dieses Wassergrab der Wiedergeburt hat er dann den Segen Gottes und kommt in die Herrlichkeit. Und er war so gebrechlich, ich habe gesagt, lieber Herr, sowieso, Sie müssen sich jetzt nicht noch zwingen, Sie brauchen das nicht. Wenn Sie für sich innerlich bekennen, dass Christus der Herr ist, dann müssen wir den ganzen Umstand nicht haben. Dann müssen Sie sich nicht umziehen, dann müssen Sie sich nicht ins Wasser begeben, Sie werden nicht untergetaucht. Wir können das im Gebet auch vor Jesus klären, dass Sie Jesus in Ihr Herz aufnehmen. Da hat er gesagt, das habe ich ja im Stillen schon gemacht, aber ich muss das haben, ich brauche das. Es war so drängend, dann habe ich gesagt, gut, wenn Sie das unbedingt müssen, dann wollen wir dem nicht im Wege stehen. Wir haben es zu zweit durchgeführt. Wir haben einen über 90-Jährigen in Baden-Württemberg getauft. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Der kam kaum unter das Wasser runter. Aber der war so selig, als diese Taufe vollendet war. Er war selig und glücklich. Und es dauerte gar nicht lange, dann ist er gestorben und darf jetzt im Reiche Gottes am Festmahlstisch Gottes sitzen. Und er hat da seinen Frieden gefunden. Wir können manchmal gar nicht in die Herzen der Menschen hineinschauen, was in ihnen vorgeht. Aber wenn sie doch einen Herzenswunsch haben, dann lasst es uns doch vor Gott prüfen, was dran ist. Und lasst uns da nicht den Weg der Bequemlichkeit gehen. Wir können es nicht schaffen, das Leid aus dieser Welt heraus zu katapultieren. Heute nicht und morgen nicht. Es wird wahrscheinlich immer wieder Leiden, Krankheit und Krieg geben. Aber wir können im Umgang miteinander, im respektvollen Umgang, im freundlichen Umgang miteinander Jesu Liebe in unser Leben und in unser Miteinander, in unsere Gemeinde einladen. Und das wünsche ich uns, dass uns das immer wieder gelingt und wir das erleben. Amen. Im 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, Paulus sagt der Gemeinde, und das hat Gott zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns stärken möchtest in all unserer Schwachheit, vielleicht auch manchmal in unserer Verzweiflung. Danke, dass du sagst, dass du da bist, dass du uns führst und leitest. Und auf deine Führung und Leitung möchten wir vertrauen, auch für die kommende Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und unseren Mitmenschen seinen Frieden. Amen. Ja, einen gesegneten Sonntag allerseits.